Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Der Herr ist auferstanden. Was für ein schöner Gruß, was für ein schöner Abschluss unter dieser oder hinter dieser Osterwoche, wo wir durch ganz verschiedene Phasen gegangen sind. Ich habe euch als Thema für die Predigt das Wort vorausgeliebt mitgebracht. An die Deutschlehrer, ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert. Es ist der Versuch auszudrücken, dass Gott, dass Jesus uns schon vorher geliebt hat, bevor wir zu ihm gekommen sind, bevor wir vielleicht angefangen haben, ihn zu lieben. Ich würde dich mal gerne in so den, wie in einem Buch Vorwort, einmal in die Entstehung dieser Predigt mit reinnehmen. Dazu gehörte, dass ich als erstes ChatGPT etwas gefragt habe. Nein, ich habe nicht die Predigt von ChatGPT formulieren lassen. Ich habe aber eine Frage an ChatGPT gestellt. ChatGPT werden die meisten hier kennen, das ist so eine künstliche Intelligenz. Du kannst Fragen stellen und kriegst Antworten. Und ich wollte von ChatGPT gerne wissen, liebes ChatGPT, was ist denn eigentlich die größte Liebesgeschichte der Welt? Und jetzt seid ihr dran. 5 Antworten kamen zurück. Wer mehr als 2 weiß, den lade ich zur Pizza ein. Das kann ich sicher sagen, weil ich kannte nur 2. Titanic, jawohl. Jack and Rose, Romy und Julia, die Kohlmeiers, ne? Mit großen Liebesgeschichten. Kennen die sich aus? Bitte? Du hast eine Pizza gewonnen, tatsächlich, Martin. Ja, tatsächlich. Leila und Maschnun war ebenfalls mit dabei, eine arabische Liebesgeschichte. Tristan und Isolde wäre das Letzte, an das ich gedacht hätte. Und ich wollte es nicht aussprechen, aber jetzt muss ich es, Shahan Jahan und Mumtaz Mahal, derjenige, der für seine Geliebte das Taj Mahal gebaut hat. So, 5 große Liebesgeschichten. Ich habe mir überlegt, hilft mir das was für die Predigt? Bringt mich das in irgendeiner Form weiter? Ich konnte mich ehrlich gesagt zu Recht mit diesen Antworten nicht anfreunden. Das waren relativ tragische Geschichten. Da haben die Handelnden mitunter auch wirklich, wirklich fragwürdige Dinge getan. Ich komme am Ende der Predigt nochmal auf diese Frage zurück. Was ist eigentlich mit der größten Liebesgeschichte? Heute gehen wir, Helene hat es eben vorgelesen, in die Auferstehungsgeschichte hinein. Es gibt heute 2 Punkte in meiner Predigt. Den 3. Punkt, den singen wir uns selbst. Das wird der Liedblock sein, den wir nach der Predigt singen. Da singen wir uns sozusagen den Segen des Auferstandenen zu. Und im ersten Schritt in der Predigt gehen wir heute mit den Frauen ans Grab. Den ersten Punkt habe ich genannt, die Frauen am Grab. Zur Einordnung. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wir kommen gerade von Karfreitag. Frank hat vorgestern über den fröhlichen Tausch, den fröhlichen Wechsel gepredigt. Jesus trägt unsere Schuld und stirbt damit am Kreuz. Er bekommt die Strafe ab, die du und ich eigentlich verdient hätten. Und zwar egal, ob wir ein gutes oder ob wir ein schlechtes Leben führen, ob wir meinen, naja, wir sind immerhin besser als unser Nachbar. Das ist in Gottes Sicht, in Gottes Standard ein heiliger Gott, ein Gott, der keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann, ist das gleich. Wir können als Menschen gar nicht diesen Standard genügen. Nur Jesus hat ohne Sünde gelebt. Das erzählt uns die Bibel. Und Tausch, fröhlicher Tausch, bedeutet jetzt, dass wir Christus unsere Schuld geben und er dafür seine Gerechtigkeit an uns abgibt, damit wir gerecht vor Gott sein dürfen. Der fröhliche Tausch. Und Karfreitag ist jetzt erstmal von außen betrachtet gar kein fröhliches Ereignis. Da stirbt Christus am Kreuz. Sein Leichnam wird in einer Höhle begraben. Und genau hier setzt jetzt unsere Geschichte ein, Lukas 24. Lass uns den Text Stück für Stück durchgehen. Ich beginne einen Vers vor, 24, Kapitel 24. Dann kehrten sie, die Frauen, in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. An dieser Stelle drücken wir die Pause-Taste. Das werde ich noch häufiger machen. Stellt euch das vor wie so ein Film, wie so eine Geschichte, die abläuft, und wir drücken zwischendurch die Pause-Taste und zoomen dann da hinein. Die Frauen kommen am Morgen des Ostersonntags zum Grab. Sie haben zunächst die vorgeschriebene Sabbatruhe eingehalten. Und heute wollen sie den Leichnam von Jesus salben. Das war kein religiöses Gebot, einen Leichnam zu salben. Das war eine Form von Ehrerbietung, von Dankbarkeit und ganz pragmatisch gleichzeitig der Versuch, den Verwesungsprozess von diesem Leichnam ein wenig herauszuzögern, ein wenig zu verlangsamen. Aber die Salbung ist vor allem eins. Die Salbung ist ein total ausdrucksstarkes Symbol. Salbungen gab es in der Bibel oder gibt es in der Bibel zu verschiedenen Anlässen. In der Geschichte von Israel wurden Könige gesalbt, Priester wurden gesalbt, Propheten wurden gesalbt. Sie wurden gesalbt, um sie auf eine Aufgabe vorzubereiten. Die Salbung war ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Berufung. Wir spulen nochmal zu Freitag zurück. Jesus hat in Bethanien zu Lebzeiten eine Salbung erhalten von Maria, die das kostbare Fläschchen mit dem Nardenöl über Jesu Kopf ausgegossen hat. Und Jesus sagte zu dieser Salbung, er würde damit im Voraus zu seinem Begräbnis gesalbt werden. Jesus wurde also als Mensch, als lebender Mensch gesalbt. Und das ist wichtig. Denn Messias bedeutet übersetzt der Gesalbte. Es war also wichtig, dass Jesus gesalbt wurde. Die Frauen, zurück in unsere Geschichte, die Frauen am Ostersonntag wollen mit ihrer Salbung im Nachhinein Dankbarkeit, Wertschätzung für den Verstorbenen ausdrücken. Sie kommen, um den Verstorbenen zu ehren und sein Andenken hochzuhalten. Die Frauen haben Jesus am Kreuz sterben sehen. Sie wissen, er ist tot. Und bemerkenswert finde ich, dass sie trotzdem zum Grab gehen, trotz der Bedenken einfach losgehen. Es waren die Frauen, die sich zum Grab getraut haben. Die Jünger verstecken sich derweil. Die Frauen gehen, obwohl ihnen klar war, dass etwas irgendwie nicht ganz passt mit dem Plan, den sie haben, dass da irgendwas hakt. Ich nenne das so einen Stolperstein, wir werden über mehrere Stolpersteine in der Geschichte stoßen oder da dran stoßen und merken, hier geht der Text nicht ganz flüssig voran. Was ist der Stolperstein hier? Wenn ich den Plan der Frauen zu Ende denke, ich gehe zum Grab, um den Leichnam zu salben, dann gibt es ernsthafte Schwierigkeiten mit diesem Plan. Erstens, vor das Grab wurde ein riesiger Stein gerollt, um es zu verschließen. Und so stellen sich in der Parallelstelle im Markus-Evangelium die Frauen auf dem Weg dann auch die Frage, na, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabs wegwälzen? Der Plan hat ein Problem. Und das ist nur das erste. Das zweite Problem, das wird nur im Matthäus-Evangelium angesprochen, da wurde nicht nur der Stein vor das Grab gerollt, sondern Pilatus ließ das Grab versiegeln und hat Wachposten vor das Grab gestellt. Um die Geschichte bei Matthäus eben zu Ende zu bringen, beim Anblick des Engels fallen die Wachen um, sie liegen wie tot da, sie fallen in Ohnmacht und werden später bestochen, nichts weiter zu verraten über die Auferstehung. Also die Wachen verlassen unsere Geschichte jetzt schon wieder. Aber es bleibt das Problem mit dem Stein. Was mache ich mit dem Stein? Wie in aller Welt sollen die Frauen an den Leichnam herankommen? Und ich drücke wieder auf Play und unsere Geschichte geht weiter. Und jetzt passiert total viel. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Wieder Pause, diesmal länger. Was für eine Szene, stellt euch das vor. Ich nehme an, die Frauen werden jetzt tausend Gedanken im Kopf gehabt haben. Der offensichtlichste: Wer hat den Leichnam weggenommen? Wo ist der Körper? Was ist hier los? Ich verstehe nichts mehr. Es kommt den Frauen nicht in den Sinn, was Jesus ihnen vorher oft gesagt hat, nämlich, dass er auferstehen wird. Und ich sage das ohne jeden Vorwurf. Die Frauen sind immerhin diejenigen, die gekommen sind. Die Jünger verstecken sich. Aber in dem Denken der Frauen, die zum Grab kommen, besuchen die einen Leichnam. Für die Frauen ist Jesus tot. Sie haben an ihn geglaubt. Sie haben an ihn geglaubt als Rabbi, als Messias, als Retter. Und nun suchen sie nach einer Leiche. Sie wollen einen Totenbesuch abhalten, seinem Andenken etwas Gutes tun. Ihr Glaube endet am Grab. Er geht noch nicht über das Grab hinaus. Und bis hierhin haben wir das, was ich mal so ganz vorsichtig Karfreitagsglaube nennen würde. Um das klar zu sagen, es ist nichts daran falsch, was die Frauen machen. Die Frauen gehen hin, sie wollen ihre Dankbarkeit ausdrücken, sie sind Jesus unendlich dankbar. Das ist alles richtig und das ist alles gut. Aber sie sehen noch nicht das ganze Bild. Und jetzt würde ich gern einmal so auf uns schauen, die wir hier sitzen und Predigten hören und vielleicht öfter in der Gemeinde sind, vielleicht jeden Sonntag, vielleicht nur ab und zu. Haben wir eigentlich auch so einen Karfreitagsglauben manchmal? Die meisten, die hier sitzen, werden schon oft gehört haben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das ist das, was wir an Karfreitag gedenken. Jesus ist das stellvertretende Sühneopfer, ein für alle Mal. Am Kreuz spricht er, es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt. Das ist das, woran wir Karfreitag denken. Jesus starb für mich und für dich. Wir müssen an ihn glauben, um vor Gott gerecht zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, Gerechtigkeit vor Gott zu finden, als durch Christus. Und das haben viele von uns schon oft gehört. Und vielleicht verliert dieser Tausch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen seine Ungeheuerlichkeit. Ich kann, auch als gestandener Christ, ich kann beim Opfertod von Jesus voller Dankbarkeit stehen bleiben, wie die Frauen am Grab. Ich kann einem Toten gedenken, ich kann sein stellvertretendes Opfer preisen, ich kann ihn verherrlichen und damit auf Karfreitag blicken, ohne Ostersonntag im Blick zu haben, ohne zu ahnen, dass danach Ostersonntag ist. Ich kann also in Erinnerung verharren, in dankbarer Erinnerung, aber dann nichts mehr von Jesus erwarten als dieses unendliche Opfer, was er schon gebracht hat. Er ist gestorben für meine Schuld, er hat alles getan. Aber dann raube ich mir die zweite Hälfte von Ostern. Die Erfüllung von dessen, was Gott vorausgeplant hat. Und das bringt mich zum zweiten Punkt der Predigt, den Lebendigen suchen. Jetzt drücken wir in unserer Geschichte wieder auf Play. Die Szene, zwei Männer sprechen die Frauen am Grab an und aus dem Kontext ergibt sich, das sind nicht irgendwelche Männer, das sind Engel. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Ihr sucht den Lebendigen bei den Toten. Der Karfreitagsblick der Frauen blieb am Grab hängen. Er sucht Jesus bei den Toten. Der Ostersonntagblick, der geht darauf hinaus. Der sieht das leere Grab. Der sucht ihn bei den Lebendigen. Vers 7. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Wenn ich daran glaube, wenn ich das einkalkuliere in mein Leben, dann habe ich einen Auferstehungsglauben. Jesus ist auferstanden. Er ist, wir haben es gesagt, eingangs im Gottesdienst, als die schöne Osterkerze gekommen ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Das glauben wir, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und das sagen die Engel jetzt auch den Frauen und sie erinnern sich. Vers 8, da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Und jetzt dreht Jesus die Geschichte völlig um. Die Frauen kommen zu einem Leichnam. Was mit Jesus? Jesus ist auferstanden. Die Frauen kommen, um die Verwesung des Leichnams zu verlangsamen. Was ist mit Jesus? Jesus hat einen neuen Körper. Die Frauen kommen an einen Ort, an dem sie sicher sind, hier muss Jesu Körper sein. Und Jesus, das lesen wir im Neuen Testament, erscheint den Jüngern, kann durch Türen und Wände gehen, ist an Ort nicht mehr gebunden. Die Frauen wollen sich erinnern. Jesus erscheint vielen, vielen Menschen. Er spricht, er ist mit ihnen, er lehrt sie. Die Frauen haben notgedrungen akzeptiert, dass die Zeit von Jesus vorbei ist. Und was macht Jesus? Er beginnt seine Geschichte mit der Unendlichkeit. Er fährt zum Vater auf und sitzt zur Rechten Gottes. Was macht Jesus hier? Jesus sprengt die Perspektive von diesen Frauen. Er ist so viel mehr als das, was sie da gerade annehmen in ihrem Tun. Er ist nicht Vergangenheit, er lebt, er ist Kraft, er ist lebendig, er agiert bis an das Ende der Welt. Wir müssen den Lebendigen suchen. Und ich wette mit dir, er wird auch deine und meine Erwartungen sprengen. Der Lebendige wird deine und meine Erwartungen sprengen. Kreuz und Auferstehung, die gehören zusammen. Ich kann den Ostersonntag nicht ohne den Karfreitag denken. Und das ist etwas, über die Stelle bin ich gestolpert, 1. Korinther 15, wovor auch Paulus warnt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, steht da. 1. Korinther 15, 17. Ist Christus nicht auferstanden? Die Auferstehung, die ist so viel mehr als das Happy End hinter einer Karfreitagsgeschichte, als der gute Abschluss. Sie ist die Bestätigung. Sie ist die Bestätigung, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Sie ist die Begründung eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und daher gehört für Paulus die Auferstehung zur Sündenvergebung dazu. Das ist ein Vorgang. Tod und Auferstehung von Jesus waren kein Unfall in der Heilsgeschichte, in Gottes Heilsgeschichte. Das ist mir total wichtig. Tod und Auferstehung von Jesus waren kein Plan B, nachdem irgendwie das mit dem Alten Testament nicht so gut geklappt hat, nachdem das mit Gesetze einhalten nicht funktioniert hat. Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, da macht der Text ein Fenster auf und du kannst plötzlich in die Urgeschichte vor Entstehung der Welt hineinblicken. Und Epheser 1,4 ist so ein Fenster in die Unendlichkeit hinein. Als ich über diesen Vers schon vor einigen Jahren gestolpert bin, hat der wirklich mein Verständnis nochmal auf den Kopf gestellt, was sich in Ostern alles erfüllt hat und wann das seinen Ursprung genommen hat. Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Vor Erschaffung der Welt erwählt. Die Erlösung der Menschen durch Jesus war schon immer, war seit Anbeginn aller Zeiten Gottes Plan für die Schöpfung. Er ist nicht plötzlich überrascht, dass das mit dem alten Bund nicht klappt, dass das mit dem Halten der Gesetze nicht klappt und der Gebote. Er kann nicht überrascht sein über die Sünde. Er hat uns, das wissen wir alle, das wissen wir, glaube ich, sehr gut, einen freien Willen gegeben. Und in dem freien Willen ist auch die Möglichkeit des Scheiterns mit eingewoben. Und jeder Mensch ist, seitdem die Welt erschaffen wurde, an Gottes Maßstab gescheitert. Jeder Einzelne, bis auf einen, bis auf Jesus. Und der Tod am Kreuz und die Auferstehung sind so gelesen in Epheser 1, 4, sind das Zentrum der Weltgeschichte. Und hier schneiden sich zwei Zeitachsen. Die eine kommt aus der Unendlichkeit vor Erschaffung der Welt. Und sie geht bis zum Kreuz. Es war schon immer Gottes Plan, dass wir Erlösung in Christus finden. Aus der Unendlichkeit bis zum Kreuz. Gottes Plan, dass wir Erlösung in Christus finden. Und die andere Linie, die geht von der Auferstehung durch alle Weltgeschichte in die Unendlichkeit nach vorne, in die Zeit nach dem Ende der Welt. Denn so lange gilt die Zusage, dass Christus bei uns ist. Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit der Auferstehung dürfen wir ein Leben in der Gegenwart Christi führen, erfüllt von seiner Liebe. Und was für die Frauen am Grab gilt, das gilt auch heute für uns. Wir sollen den Lebendigen nicht bei den Toten suchen. Das, was die Frauen am Grab vorhatten, den Leichnam zu salben, das war Ausdruck von Dankbarkeit für den verstorbenen Jesus. Und das in aller Deutlichkeit, das muss großen Raum in unserem Herzen haben. Unendliche Dankbarkeit, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass wir nur durch seinen Tod vor Gott gerecht sein können. Das ist der eine Grundpfeiler des Osterglaubens. Jesus für uns gestorben. Aber wir haben auch Jesu Versprechen vor der Himmelfahrt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Bis zum Ende der Welt haben wir die Zusage, dass in welcher Situation auch immer wir uns befinden, dass wir immer die Gegenwart Gottes in uns sicher haben dürfen, dass wir dieser Gegenwart sicher sein dürfen. Und dieser Auferstehungsglaube, dieser Glaube in die Zukunft, in das Leben mit diesem Jesus hinein, das ist der zweite Pfeiler, auf dem der Osterglaube ruht. Wir haben ein neues Leben mit dem Auferstandenen. Ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben, von dem die Frauen am Grab zunächst nichts geahnt haben. Karfreitag und Ostersonntag kann ich nur gemeinsam begreifen. Ich habe das versucht, in so einem Diagramm aufzuzeigen, was ich meine. Ich habe davon, oder ich habe das Diagramm, wenn du eine Folie weitermachst, überschrieben mit Glaube in drei Dimensionen. Boah, ist jetzt nicht Geometrie, keine Angst. Sondern es sind drei Facetten, die letztlich für mich zusammenkommen zu meinem Osterglauben. Ich will dankbar sein. Ich will dankbar sein für das, was Jesus getan hat. Das ist der Blick auf Karfreitag. Das ist Jesus für mich. Jesus für mich gestorben. Aber ich möchte auch leben in der Erwartung, dass der Auferstandene lebt, in mir Raum hat und Vollmacht hat. Dass er im Gebet, im Lesen der Bibel, im Miteinander, in der Begegnung einbricht in unsere Gegenwart. Dass er meine Welt auf den Kopf stellt. Jesus ist kein Denkmal, keine Erinnerung. Er ist der lebendige Gott. Er lebt in uns. Der Heilige Geist, der in demjenigen wohnt, der glaubt. Er ist wirksam, der handelt. Jesus in mir. Und es gibt einen dritten Punkt, das ist unser Teil. Wir sollen in ihm bleiben und seiner Liebe aussetzen, uns nach ihm ausstrecken. Ich in Jesus. Christus in der Mitte. Ohne Christus kein Glaube und drei Facetten, die alle drei aus unterschiedlicher Perspektive auf Christus hinweisen. Ich habe manchmal was Penetrantes an mir. Wenn ich die Antworten von ChatGPT gelesen habe, hat mich das ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Und ich habe gedacht, liebes ChatGPT, die Hauptliebesgeschichte der Welt, die hast du da gar nicht auf dem Schirm. Also habe ich ChatGPT nochmal behelligt und habe gesagt, bitte noch einmal weiter, Ostern ist doch die größte Liebesgeschichte der Welt. Und davon scheint jetzt auch ChatGPT eine sanfte Ahnung zu haben. Ich hoffe, ihr könnt den Text lesen. Für manche und so weiter ist noch ein bisschen relativierend. Aber ja, man kann es lesen, wenn es nicht um Romantik geht, sondern wenn es um Hingabe, um Opfer, um Hoffnung geht, dann ist es die größte Liebesgeschichte der Welt. Na siehste, ChatGPT. Also doch. Wenn du heute nur eine Sache mitnehmen kannst, dann soll das ein Vers sein. Und zwar Lukas, okay, es sind zwei Verse. Lukas 24, die Verse 5 und 6. Wir sollen den Lebendigen suchen. Er ist nicht hier, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Jetzt lasst uns nochmal unseren Osterglauben miteinander bekunden. Der Herr ist auferstanden. Amen.